Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist nicht nur renommierter Theologe und Zen-Meister, sondern auch ein inspirierender Wegbegleiter für Menschen, die eine Antwort auf die Frage suchen, wer bin ich eigentlich und was soll und darf ich tun? Sein beeindruckender Lebensweg führte ihn vom Studium der Theologie in Freiburg und Granada über einen Abstecher in verschiedene Managementfunktionen und der Gründung der Akademie der Psychosophie in Spanien in den Benediktushof in Holzkirchen, einem Zentrum für Meditation, Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung, wo er sich hauptsächlich der Zen-Übung widmet und Meditationskurse und Schissin gibt. Zudem ist er ein gefragter Redner und Berater namhafter Organisationen im In- und Ausland. In unserem Gespräch werden wir tief in seine bewegende Lebensgeschichte eintauchen und die wertvollen Einsichten und Erfahrungen entdecken, die ihn zu dem weisen und reflektierten Menschen gemacht haben, der er heute ist. Herzlich willkommen im T-Talk, Dr. Alexander Poray.
Dankeschön, guten Tag.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite, lieber Alexander. Das klingt sehr beeindruckend. Und du hast ja katholische Theologie studiert und hast dich tiefer mit den Lehren des Zen-Buddhismus auseinandergesetzt. Kannst du uns mal bitte mitnehmen auf die Reise zwischen diesen Welten, nenne ich es mal, ja, und was so deine wesentlichen Erkenntnisse waren aus dieser Reise?
Ja, die Reise beginnt ein bisschen früher, und zwar mit den Gretchenfragen. Ich habe mich häufig der Frage gestellt gefühlt, wer bin ich eigentlich? Nummer eins. Und Nummer zwei, was soll das Ganze? Und diese Fragen waren vielen anderen Leuten, denen ich begegnet bin, auch in der Jugendzeit, natürlich nicht fremd. Aber ich hatte den Eindruck, dass viele doch nicht so existenziell bewegt sind von diesen Fragen. Ich war's. Und das führte mich dazu, dass ich einfach weitersuchte, und die Sozialisation führte mich zunächst einmal zum Theologie-Philosophie-Studium, weil die Welt damals so war in meinen Begriffen, und ich dachte, okay, dass im Abendland doch einige gute Antworten zu finden wären. Und es war auch so, dass das damalige Studium der Theologie in den 80er Jahren in Freiburg wirklich sehr interessant war, sehr frei und sehr, sage ich jetzt einmal, bunt gefächert. Nichtsdestoweniger, diese entscheidenden Fragen habe ich dann nicht gefunden. Ich habe sie leider auch nicht in der Institution der Kirche gefunden. Ich war damals katholisch noch. Und ich habe sie auch nicht an vielen Orten gefunden. Ich besuchte in den Ferien viele Klöster, europaweit, auch kontemplative Klöster. Und es war also irgendwo nicht überzeugend für mich, was dort als Lebensaufgabe nicht nur theoretisch gedacht, sondern dann auch praktisch gelebt worden ist. Aber das war, wie gesagt, meine persönliche Sache.
Aber sag mir, hast du die Antworten auf die Fragen nicht gefunden oder warst du mit den Antworten nicht zufrieden?
Es gab natürlich viele, nicht nur Religionen, sondern verschiedene Gemeinschaften, sei es politische, soziale, aber auch religiöse vor allem, haben eine ganze Reihe von Antworten. Ich habe viele Antworten gehört, sie haben mich nicht überzeugt. Ich sage ein Beispiel, im Theologiestudium in Freiburg hatten wir ein Krankenhauspraktikum zu absolvieren. Das dauerte 3 Monate und ich war damals im Loreto-Krankenhaus in Freiburg auf der Station der Inneren Medizin und als Theologe eigentlich vorgesehen, das Krankenhaus war damals von Ordensschwestern geführt worden, war ich vorgesehen für Gespräche mit Patienten auch in schwierigen Situationen, innere Medizin dann auch vor allem Krebserkrankungen. Und ich war jung, Anfang 20, und ich merkte im Gespräch mit den meisten Personen, dass das, was mir vermittelt worden ist, irgendwie nicht reicht.
Auf welchen Gegensatz bist du gestoßen?
Ich hätte weiterhin auf etwas hinweisen müssen, nämlich auf Glaubensinhalte, die ich also selber zunächst einmal noch mit einem Fragezeichen versehen hatte. Und ich konnte auf keine Art von persönlicher, tieferer Überzeugung hinweisen, da ich selber merkte, ich besitze diese nicht. Oder beziehungsweise sehe ich nur Gegenstand meiner Biografie, obwohl ich sicherlich damals irgendwo in diesen Bereichen unterwegs war. Aber warum das Leiden so ist, warum die Erkrankungen so sind, warum jüngere Frauen mit kleinen Kindern jetzt Krebs haben oder Väter, was nach dem Leben passiert, die Lösungen, die, sag ich jetzt einmal, mir vermittelt worden sind, brachte ich noch nicht mal über die Lippen. Und das war also für mich eine sehr existenzielle Krise, die führte dazu, dass ich mir das schon sehr, sehr, sehr genau überlegt habe, was mache ich weiter. Bestimmte, ich sage jetzt mal auch intellektuelle Themen des Studiums waren durchaus interessant, aber der existenzielle Teil, der viel wichtiger wäre, nämlich eine irgendwo auch menschliche Befriedigung, auch wenn sie herausfordernd wäre, hat sich bei mir nicht eingestellt. Und das war schon mal eine erste Erschütterung. Und ich hatte damals den Osten, wenn ich es mal so sagen darf, überhaupt nicht auf dem Radar. Da war nicht irgendwie Japan oder China begeistert. Und von daher suchte ich, wie gesagt, also im abendländischen Bereich und bis auf eine Begegnung, neben vielen menschlichen, aber auf eine, sage ich jetzt einmal, Traditionsbegegnung, war vieles sehr, 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 sehr fragwürdig. Aber diese Begegnung waren Predigten des Meister Eckhart. Das ist ein christlicher Theologe des Mittelalters und wird auch als Mystiker gehandelt. Und er hat mich so richtig getroffen mit Aussagen, die allerdings mit dem Mainstream dessen, was in monotheistischen Religionen als Lösung oder Erlösungswege beziehungsweise Glaube und alles, was dazu gehört, vorgestellt worden ist, sehr, sehr, sehr wenig zu tun hat.
Und was war dann denn der Impuls, wenn du sagst, der Osten war damals noch nicht auf deiner Landkarte so stark? Was hat dich dann dazu gebracht, sich das näher anzuschauen?
Das war eine Mischung aus Verzweiflung und Zufall. Verzweiflung im Sinne dessen, dass ich es im Abendland es nicht fand. Ich war längere Zeit in Spanien auch zum Studium. Ich habe eine sehr große Vorliebe für Dichtung und bin auch nach Spanien gegangen wegen der spanischen Literatur und vor allem der Poesie. Und die Art der Suche nach Fragen war für mich jetzt nicht nur begrenzt auf theologisch-philosophische Gebiete, sondern allgemein. Und das tragisch Schöne war auch, dass in vielerlei Dichtung eine ähnliche Sehnsucht und ähnliche Fragezeichen stehen. Das bedeutet, dass mir immer mehr bewusst geworden ist, dass ich mich vermutlich anzufreunden habe mit Fragen und Fragezeichen und nicht mit Antworten.
Auf deinem Weg vom Sucher zum Finder, du hast gerade die Lehren von Meister Eckhart beschrieben. Was waren die ersten zentralsten Aussagen, an die du dich erinnern kannst, die viel stärker mit der Art und Weise harmoniert haben, wie du die Welt sehen wolltest oder verstehen wolltest im Vergleich zu den Aussagen und Erkenntnissen, die dir die Theologie an die Hand gegeben hat?
Nun, es sind interessante Aussagen gewesen, die keine Metaphysik haben. Das heißt, die nicht auf irgendeine Art des Jenseits verweisen. Das war erstaunlicherweise sehr, sehr, sehr befriedigend. Und zweitens, vielleicht einer der wichtigeren Punkte, der mich dann sehr lange Zeit oder bis heute immer noch begleitet, war die Frage, erneut, wer bin ich? Und mit dieser Frage, dass Infragestellung oder das Infragestellen dessen, dass unser Ich vermutlich doch weder so fix noch so substanziell ist, wie wir es immer schon gedacht haben oder uns gewünscht haben und bis heute auch immer nach, dass uns denken, glauben, wünschen, dass wir hier, sage ich jetzt einmal, die Könige der Schöpfung sind. Und dass Infragestellung von uns, also von unserer Selbstwahrnehmung oder Selbstannahme, und das hat mich zum einen, ich will nicht sagen erschüttert, aber das war so eine innere Antwort. Das stimmt, das ist es. Das Problem sind wir, aber nicht, weil wir so irgendwie komisch sind und wir sollen uns umerziehen, sondern wir haben ein falsches Selbstverständnis.
Führ uns mal ein bisschen auf diesen Weg deiner Erkenntnisreise. Also was sind die erstmal ganz zentralen Stellschrauben, die du jemandem vermitteln würdest, der dich danach fragt, wie finde ich denn zu mir Selbsterkenntnis?
Na gut, das erste ist eine wirkliche existenzielle Betroffenheit von der Frage. Das heißt, es ist wirklich gut zu spüren, beziehungsweise sich den Raum geben zu lassen, sich eine Frage hinzugeben, so sie einen wirklich bewegt. Und das ist eine sehr zentrale Frage. Wer bin ich beispielsweise? Was ist das Ich? Und das ist insofern zentral, weil wir heute diese Frage ein bisschen anders beantworten. Wir stellen zwar die Frage, wer bin ich, beantworten aber die Frage, wie bin ich? Und das ist insofern lustig, weil wir damit den Kern aus dem Weg gehen und der ist viel explosiver.
Erklär das ganz kurz.
Also, wenn ich jemanden frage, wer bist du? Dann sagt er so, ja, ich bin jetzt Arzt oder ich mag Musik oder ich arbeite das und jenes und bin verheiratet oder eben nicht und was auch immer. Es kommt eine ganze Reihe von Beschreibungen, aber das ist nicht die Frage. Die Frage lautet eben nicht, was machst du beruflich? Die Frage lautet auch nicht, wie du dich siehst im Spiegel bestimmter Identitäten und Annahmen, sondern wer sagt das, um mal so zu sagen?
Alexander, wenn ich dich jetzt fragen würde, als nahezu Erleuchteter, wer du bist, wie würdest du das denn beantworten heute?
Ich weiß es nicht.
Weißt du, ich finde das so einen interessanten Punkt. Also ich glaube mittlerweile, auch aufgrund der vielen Informationen, die uns rund um dieses Thema Self-Awareness, Awareness in general vorliegen, sind sich durchaus mehr und mehr Menschen darüber bewusst, dass sie sich selber bestimmte Labels anheften und sich gemäß dieser Labels identifizieren. Also welcher Sportverein, was für ein Auto fahre ich, welchen Job habe ich, bin ich verheiratet, bin ich Vater und so weiter und so fort. Aber tatsächlich stellt sich ja dennoch die Frage, wenn wir das alles nicht sind, was sind wir dann? Und wenn ich jetzt zum Beispiel in den Yoga-Club gehe, dann ist es wahrscheinlich so, dass mir jemand auf die Frage antworten würde, naja, ich bin reines Bewusstsein, reines Gewahrsein, ganz in meinem tiefsten inneren Selbst. Wie würdest du darauf reagieren?
Zweifach. Wenn du sagen würdest, und das ist in solches mal so bestimmten, in Anführungsstrichen, spirituellen Kreisen ja keine seltene Antwort, ich bin reines Bewusstsein oder reines Gewahrsein, die ist schon häufig anzutreffen. Das klärt die Frage insofern wenig, weil die nächste Frage ist, was ist Bewusstsein? Verstehst du, das ist der Witz, besteht ja darin, dass wir uns aus einer Unbekannten in die nächste retten. Und irgendwann mal treffen wir meistens auf Personen, die sich gemütsmäßig mit einer dieser Begrifflichkeiten auf Gefühlsebene besser anfreunden können. Und dann ist Stopp mit der Forschung. Also beispielsweise, wenn du im spirituellen Kreis sagst, ich bin reines Bewusstsein, dann klingt das für bestimmte Leute wow, also durchaus sehr attraktiv, weil dann bin ich erstens rein und dann auch nur wahrscheinlich ein bisschen zeitlos und vielleicht auch raumlos und nur Bewusstheit. Und das klingt schon viel besser, als wenn ich sage, ich bin Zahnarzt. Nur, es nützt sehr wenig. Also die Frage, es ist ein Äquivalent. Du beantwortest das eine mit dem anderen. Aber ich sage jetzt mal ein sehr geläufiges Beispiel, ist ja, was weiß ich, unsere berühmte Formel des Einsteins, EMC Quadrat. Und man möge glauben, dass damit erklärt ist, was Energie sei. Das ist aber keine Erklärung dessen, was Energie ist, sondern es ist ein Äquivalent der Energie. Das Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit hoch 2. Schön, aber wir wissen immer noch heute nicht, was Materie ist. Das heißt, der Verweis des einen auf das andere ist zwar nicht uninteressant, aber wir verstehen es immer noch nicht. Und deswegen finde ich bestimmte Verweise zwar, ich will nicht sagen, dass das falsch ist, aber wir sind zu schnell im Zufriedenstellen, weil unser Gemüt irgendwo anschlägt und sagt, oh, ja, das ist es. Oder meine Erfahrung, ich habe jetzt das reine Bewusstsein erfahren und das ist es jetzt.
Könnte es sein, Alexander, dass diese Frage, wer bin ich, vielleicht gar keine relevante Frage ist? Und ich erkläre gleich, warum ich dazu komme, denn ich bin mal als Physiker ausgebildet worden und verstehe ein bisschen was von Quantenmechanik, klein wenig. Und in der kleinsten Welt dieser Teilchen, wenn man sich die anschaut, dann gibt es ein paar Merkwürdigkeiten. Ja, zumindest würden wir das so makroskopisch sagen. Also beispielsweise können die in mehreren Zuständen gleichzeitig sein. Vor allem aber eins weiß man mittlerweile, dass die Frage, wie geht es einem Teilchen gerade jetzt, komplett irrelevant ist, weil es kann in mehreren Zuständen gleichzeitig sein. Und die Frage ist nicht, wer ist es, sondern es manifestiert sich, so ein Teilchen, immer nur in Bezug auf, in Bezug mit. Das heißt, so eine Frage ist eigentlich immer nur relevant in Beziehung zu. So ein Teilchen ist immer in der Wechselwirkung. Dann wird es relevant, dann manifestiert sich's eigentlich, was es ist. Hat es den Spinnencharakter oder den anderen? Das manifestiert sich aber immer erst in Beziehung zu. Das heißt, die Frage nach dem, was ist das Teilchen per se, ist an sich in der Logik keine relevante. Gilt das vielleicht auch für uns?
Das ist sehr interessant. Und zwar deswegen, Oliver, weil so ein bisschen den Bereich, den ich ja auch vertrete und praktiziere, ist ja der sogenannte Zen-Buddhismus. Und der basiert ja auf den Grundannahmen des historischen Shakyamuni, der dann Buddha genannt worden ist. Und Shakyamuni hat Folgendes eingesehen und dies auch, also ist ein bisschen verschriftlicht, dann zwar im Palikan und 200 Jahre nach seinem Tod, aber zumindest, ich gebe den Zitat jetzt nicht wortwörtlich, aber angelehnt. Buddha soll Folgendes gesagt haben. Es gibt zwei Extremen in unseren Annahmen. Viele von uns denken, es gibt etwas an sich, Substanzielles, von mir aus auch Ewiges. Andere wiederum, so Buddha, denken, alles sei eine Illusion. Es gibt nichts an sich. Der Erwachte aber, wie er von sich selber spricht, vermeidet beide Extremen und sieht ein, dass alles in Abhängigkeit voneinander entsteht. Und das ist vielleicht in die Nähe dessen, was du gerade sagst. Das heißt, dass es überhaupt nichts an sich geben kann und nichts an sich gibt, sondern alles nur in wechselseitiger Beziehung besteht. In diesem Sinne gibt es nur ein Ich, wenn es gleichzeitig ein Du gibt und umgekehrt, weil es kein Ich an sich gäbe. Deswegen wäre die Frage, wer bin ich an sich, in diesem Sinne zwar als Frage möglich, wir würden wahrscheinlich aber keine Erkenntnis an sich haben, aber nicht nur in Bezug zu uns selber, sondern auch auf alles andere auch. Ist das aber so, dann stehen wir vor einem völlig neuem, interessantem Ereignis, für das das Abendland auch die meisten Richtungen des Orients bis heute bei weitem nicht vorbereitet sind.
Warum sind diese Richtungen nicht darauf vorbereitet? Also was steht sozusagen so eine Antwort im Weg? Weil ich sage jetzt mal, und das ist natürlich eine grandiose Simplifikation, wenn ich sage, ein Teilchen existiert nur in Beziehung mit, dann könnte ich ja auch sagen, ja, ich bin sozusagen in Beziehung zu Kai, sind wir Kollegen. Ja, da bin ich ein Kollege. In Beziehung zu meiner Frau bin ich Partnerin, Ehemann. In Beziehung zu meinen Kindern bin ich quasi Vater. Und das bin ich alles gleichzeitig.
Nee, Oliver, nicht gleichzeitig, weil du bist nur im Moment der Wechselbeziehung Vater.
Danke. Ja, richtig, vollkommen richtig. Ja. Aber ich bin es trotzdem, also ich als Materiekörper, ich, ja, nicht gleichzeitig, das ist da vollkommen richtig. Aber es ist das gleiche Ich sozusagen, der gleiche Körper, der multiple Rollen hervorbringen kann in unterschiedlichen Beziehungen.
Da wäre ich mir nicht so sicher, weil die früheren buddhistischen Erkenntnisse, und die sind nicht ohne, hier vor allem Nagarjuna, Karika, die Lehre des mittleren Weges, die sehr, sehr, sehr aus unserem heutigen Verständnis sehr, ja, fast schon erkenntnistheoretisch anmuten oder es auch sind, die haben eine sehr interessante Einsicht über das Entstehen der sogenannten Wirklichkeit. Das, was wir jetzt angedeutet haben, läuft folgendermaßen, dass es eben nicht einen Körper dann an sich gäbe, der das hervorbringt, der dauerhafter wäre. Das sieht nur so aus. Würden wir das extrem mikroskopisch betrachten, gäbe es hier nichts Fixes, kein Körper, kein Punkt, der irgendwo Bestand hätte. Nicht an sich. Die Theorie bzw. die Einsicht Shakyamunis in Wechselbeziehung von allem betrifft absolut alles. Nagarjuna vor 2000 Jahren, also der große, wirkungsvollste Buddhist nach dem historischen Buddha, also viele Wissenschaftler sind sich da so ein bisschen einig, wenn man seine Wirkung betrachtet, war ja häufig mit den Griechen in Diskussionen. Und dann erklärte ihnen eben die ganze Zeit, dass es nur Wechselbeziehungen gibt und nichts an sich. Und dann sagten die Griechen unter anderem, ja gut, dann gibt es ja halt kleine Teilchen, die Atomos, die dann doch irgendwas zusammenbauen und als Erscheinen treten. Und dann sagt, oder Nagarjuna dazu, dann wenn ihr genau hinschaut, dann werden die kleinsten Teilchen auch nur aus Wechselbeziehungen bestehen. Das ist nicht uninteressant, aber wir gehen jetzt in sehr, sehr spezifische Bereiche. Ich will damit nur sagen, dass die Frage an mich, die Kai stellte, wer bin ich? Auf die reagiere ich anders als vor 30, 40 Jahren, weil zum Teil meiner Einsichten gehört die Einsicht, dass das Ereignis des Lebens ein solch großes Geheimnis und Wunder ist, dass meine kleinen Erklärungen schlichtweg lächerlich sind. Das heißt, wenn ich sage, ich weiß es nicht, heute, dann ist es nicht, ich habe keine Ahnung, aber ich lese nach und ich werde es wissen, sondern wenn ich sage, ich weiß es nicht, dann ist das das Ergebnis, das ist fast eine Form von Gewissheit, so würde ich sagen, weil ich eine, sag ich mal, vielleicht so ein paar Momente auch habe oder hatte, wo mir klar wird, dass es so wie wir gestrickt sind, nicht zu wissen ist. Das ist zu groß. Das ist zu verrückt, als dass wir sagen können, so und so ist es, das und das mache ich und das führt mich da und dahin und dann wird es so und so. Diese Denke ist menschlich verständlich, aber sie ist vermutlich, und vielleicht kommen wir noch da drauf, nicht die Lösung, sondern sogar die Ursache für viel Schmerz und Leid.
Okay. Diese Ursache für Schmerz und Leid würde ich gerne noch explorieren. Ich glaube aber, weil wir zu tief reingegangen sind, vielleicht noch einmal einen Schritt zum Irk zu machen. Den meisten Zuhörerinnen wird Katholizismus, katholische Theologie einigermaßen bekannt sein. Einigermaßen. Vielleicht nochmal von dir, was zeichnet den Zen-Buddhismus im Kern aus? Ja, und wo gibt's vielleicht Ähnlichkeiten und wo unterscheiden sich jetzt das, was du in der katholischen Theologie gelernt hast und was der Buddhismus lehrt?
Das ist, damit wir so halbwegs nicht in bestimmte Fettnäpfchen treten. Wenn wir Zen vergleichen mit dem Katholizismus, dann ist das ziemlich viel, weil die katholische Kirche oder der Katholizismus ist riesig und sehr, sehr, sehr vielfältig. Zen ist eine Mini-Gruppierung innerhalb der buddhistischen Traditionen. Das ist schon eine ganz kleine. Während der Katholizismus, wie gesagt, also da passen sehr, 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 sehr viele zum Teil sich widersprechende Strömungen rein heutzutage. Nicht nur heutzutage, sondern fast immer. Das heißt, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil wir hier etwas sehr Kleines, sehr Spezifisches vergleichen mit etwas Großem vergleichen, sehr umfangreichem vergleichen. Deswegen, es ist vielleicht möglich, Zen zum Teil mit Meister Eckhart zu vergleichen, aber mit vielen anderen nicht mehr. Trotzdem, etwas Persönliches, eher Persönliches von mir, jetzt nicht Wissenschaftlicheres. Eine der Haupteinsichten von Chan und Zen ist die absolute Frische und Unmittelbarkeit der Wirklichkeit als immer momentanes Ereignis. Das heißt, alles bis ins kleinste Detail, bis ins kleinste Härchen ist jetzt genau so, weil alles andere auch genauso ist, wie es ist. Das heißt, die Wirklichkeit jetzt in diesem Augenblick ist genauso, wie sie ist. Sie kennt keine Alternative. Sie ist genauso, wie sie ist. Und wenn wir was ändern möchten, dann müsste die ganze Welt anders sein. Versteht ihr? Das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, es ist jetzt bei uns hier zu warm. Und ich würde sagen, na gut, es wäre schön, wenn jetzt hier über Zürich 5 Grad weniger wäre. Aber damit hier 5 Grad weniger sind, müsste das Wetter auf der ganzen Welt, wenn nicht im ganzen Kosmos, anders sein. Ich kann nicht hier irgendwas anders haben und glauben, der Rest bleibt bestehen. Das heißt, diese Wechselwirkung hat unterschiedliche Grade und unterschiedliche Aspekte, aber es ist eine Form von unmittelbarem, geheimnisvollem So-Sein der Wirklichkeit, an dem wir vielleicht auch mit dem, was wir vorher schon angesprochen haben, ein bisschen Bewusstheit, so ein bisschen als mitwirkende teilhaben. In diesem Wunder, sage ich es mal, als Teilnehmer und vielleicht sogar durch unsere Reflexionsfähigkeit sogar Teilnehmer und Zuschauer in einem. Das ist eine Geschichte. So etwas gibt es zunächst einmal in der katholischen Kirche weniger, da diese sich historisch gesehen sehr schnell auf das Ereignis des Todes, der Erlösung von Sünden und der Auferstehung konzentriert hat. Und nun können vielleicht viele von uns und auch Ihnen, die es zuhören und sich den katholischen oder auch der protestantischen oder evangelikalischen Kirchen nahe fühlen, auch ein bisschen nachschauen, weil das nicht uninteressant ist. Die sogenannten Evangelien, auf die sich ja viele der Konfessionen berufen, sind alles andere als monolithisch. Sie bestehen aus sehr vielen unterschiedlichen Quellen. Und liest man diese Evangelien, so fällt auf, dass die Aussagen, die Jesus zugeschrieben werden, alles andere als eindeutig sind. Ich würde sogar sagen, die widersprechen sich zum Teil. Das eine ist die Unmittelbarkeit des Reiches Gottes. Also das, was wir auch vielleicht im Osten mit Gegenwart, Präsenz nennen würden. Da sagte Jesus ja häufig, das Reich Gottes ist unter euch. Es ist wie ein Hochzeitsmahl jetzt. Ihr seid alle geladen jetzt. Das ist schon alles da. Und dann die ganzen Abschnitte von Matthäus, die sogenannte Bergpredigt, das deutet alles auf Unmittelbarkeit und auf trotzdem ein bestehendes Wunder des Ganzen. Macht euch keine Sorgen, es ist, es ist, es ist. Und dann haben wir die Quellen, die dann später auch die jüdische Tradition anders umdeuten, des Opfers des einen für das ganze Volk. Das ist übrigens im Johannesevangelium ja schon zu sehen, wie die Pharisäer und so weiter beschließen, ihn umzubringen, nicht nur wegen der Blasphemie, sondern weil es politisch auch irgendwo passen würde. Das heißt, die Motive sind sehr menschlich und sehr politisch. Die werden dann aber theologisch zu einem metaphysischen Akt stilisiert. Und dieser tritt dann im Laufe der Jahrzehnte nach dem sogenannten Tod Jesu und im Laufe der Jahrhunderte absolut in den Vordergrund, so dass die großen christlichen Konfessionen eigentlich den Opfertod für unsere Sünden absolut in den Mittelpunkt stehen haben. Und dann entfernt man sich sehr stark von der Gegenwart und von der Unmittelbarkeit hier im Leben. Vielleicht kennt ihr das noch, also je nachdem, in welchen Familien oder Kreisen ihr groß geworden seid. Aber das führt in fast allen monotheistischen Religionen aus meiner Perspektive zu etwas, ja, fast Dramatischem. Nämlich, das Wesentliche wird im Jenseits erwartet. In allen monotheistischen Religionen. Das sogenannte Diesseits verliert an Interesse und ist höchstens eine Art von Vorstufe oder Prüfung für die Zulassung zum Jenseits. Das heißt, Gegenwart, Präsenz, Leben, Einmaligkeit und so weiter werden kaum wertgeschätzt und sind nicht wirklich des Lebens wert, es sei denn, man betrachtet sie als irgendeine Art von Vorschule für das, was eigentlich eines Tages kommen wird. Und darin unterscheiden sich dann, wenn man so sagen will, das katholische oder protestantische Christentum gewaltig von dem, was sowohl der historische Shakyamuni Buddha, später Nagarjuna oder die Zen-Leute glaubten, gesehen zu haben.
Lass uns vielleicht auch nochmal die Definition von Glück aus dieser zweierlei Perspektive ableiten. Was ich verstanden habe, ist, dass während im Zen das Erleben von Glück oft mit Momenten der Erleuchtung, Satori-Momenten gleichgesetzt wird, die quasi immer dann stattfinden, wenn wir wahrlich präsent sind und wenn wir uns den Illusionen des Verstandes quasi gewahr sind, betont ja die katholische Kirche demgegenüber die Wichtigkeit des eigenen Handelns in den Kontext zu den Lehren von Jesu Christus zu setzen. Und daraus resultiert für mich, dass quasi aus dem Zen heraus Glück sehr stark mit sogenannten, ich nenne es mal Seinsmomenten verknüpft ist, während es in der katholischen Lehre eher durch konkrete Handlungen abgebildet wird. Was ist es eher aus deiner Sicht? Also was macht uns glücklicher? Sind es eher Handlungen? Sind es Seinszustände oder brauchen wir beides?
Ich erlaube mir kurz mal auf den Terminus Glück noch zu schauen. Der ist sehr interessant, weil wenn du sagst, ich bin glücklich oder ich sage, ich werde glücklich oder ich will glücklich sein, dann können wir vermutlich davon ausgehen, dass wir nicht das Gleiche meinen. Das heißt, es gibt vermutlich keine objektiven Zustände, die Glück verheißen oder Glück produzieren. Wir beziehen uns beim Wort Glück eher auf einen, ich sage jetzt mal, körperlichen, psychoemotionalen Zustand, also einer leichten Ekstase oder stärkeren Ekstase, die durch welches Erleben auch immer hervorgerufen werden kann. Meistens unerwartet, aber nicht desto weniger bereits schon gesellschaftlich anerkannt. Ich sage ein banales Beispiel, was viele von uns vielleicht gerne hätten. Wenn jemand von uns morgen 1 Million gewinnt im Lotto, dann kann es sein, dass in dem Moment die Person sehr glücklich ist, aus dem Häuschen. Vielleicht freut sie sich und springt und öffnet Champagners und ruft ein paar Leute an und was auch immer. Von außen betrachtet ist in dem Moment im Glück. Aber das ist gesellschaftlich vorbestimmt, weil würde ein 6-jähriges Kind die Million gewinnen, wäre es nicht aus dem Häuschen, weil es noch gar nicht weiß, was Geld ist. Und die Bedeutung dessen, wenn man einem 6-jährigen Kind 1 Million vererbt, ja, dann würde es doch lieber ein Eis haben als diese Million, um es so zu sagen. Das heißt, das Glück ist sehr determiniert durch einen ganz bestimmten kulturellen Kontext, der vorgibt, wann wie wir zu reagieren haben und welche Reaktionen zu erwarten sind. Das ist das eine. Und jetzt kommt für mich das Entscheidende. Es gibt in der abendländischen Tradition etwas sehr Interessantes, nämlich In der sogenannten nikomachischen Ethik, das Aristoteles schreibt eine Ethik für seinen Sohn Nikomachos. Und gleich am Anfang kommt der Satz, den du sagst, fast alle Menschen streben nach Glück. Und dann fragt er sich, was soll das denn sein? Und dann beschreibt er das oder definiert das in einer sehr interessanten Art und Weise, mit der ich dann gleich zum Zen oder zu den monotheistischen Religionen und zum Christentum kommen kann. Nämlich, es sagt, wir tun immer etwas wegen einer anderen Sache. Das heißt, du arbeitest, damit du Geld verdienst, und du verdienst Geld, damit du dir ein Auto kaufst, und du möchtest mit dem Auto von mir aus jemanden beeindrucken, dass das ein tolles Auto ist, irgendwie sowas. Aber dann ist die Arbeit Mittel zum, Geld Mittel zum, Auto Mittel zum. Und dann sagt Aristoteles etwas sehr, sehr, sehr Schönes. Glück aber ist, wenn man etwas um seine Selbstwillen tut. Er bezieht sich darauf zunächst einmal vermutlich, und das halte ich nicht für schlecht, nicht auf eine psychosomatische Reaktion, also dass ich jetzt ekstatisch werde, sondern auf einen Zustand, in dem, ich sage jetzt mal, vielleicht eine Art von Zufriedenheit herrscht, in dem es eine Tätigkeit um ihre Selbstwillen getan wird. Das heißt, du bist beispielsweise mit jemandem zusammen, weil du mit der Person zusammen sein willst. Du gehst in diese Arbeit, weil die Arbeit an sich, sage ich jetzt einmal, eine Art von Befriedigung darstellt und nicht, weil sie Mittel zum Zweck ist. Das heißt, die Tätigkeit und das Ziel der Tätigkeit liegen in einem. Und diese Beschreibung scheint mir nicht uninteressant zu sein, und bis heute kann ich ihr sehr viel abgewinnen, weil damit sind wir sehr schnell im buddhistischen Sichtweisen, weil dort viel weniger spekuliert wird, in den orthodoxen buddhistischen Schulen und auch im Zen nicht. Es wird nicht spekuliert, was danach kommt und was passiert danach, und schon gar nicht metaphysisch. Sondern es wird vollzogen, was ansteht. Und das Leben vollzieht sich. Die Blume blüht nicht, damit sie später von mir aus vergilbt oder so etwas. Und sie vergilbt nicht damit. Sondern jeder Moment ist die Blume ist ein bestimmtes Ereignis, die Frucht danach ist ein bestimmtes Ereignis, die Knospe ist ein Ereignis. Das sind Ereignisse, die nicht umeinander willen nacheinander in Folge gestellt werden, was wir ja ständig tun. Und das ist etwas sehr, sehr, sehr Interessantes aus meiner Perspektive, dass wir plötzlich sehr stark auf bestimmte Gemütszustände schauen und dann Sachen machen, nicht um der Sachen willen, sondern um bestimmte Gemütszustände hervorzurufen. Und jetzt sind wir ja auch in unseren beruflichen Unternehmen unterwegs, wo viele Personen sehr stark daran leiden, dass ihre Arbeit keinen Sinn macht. Ein Aspekt kann sein, dass diese Personen etwas tun, was so fragmentiert ist, dass der Sinn sich daraus nicht mehr ergibt und dann auch noch mechanisch vervielfältigt. Das heißt, sie gehen in die Arbeit, und das Hauptereignis in Deutschland Standard ist das Träumen vom Urlaub, den man sich ja mit den Geldern dann irgendwie gönnen will. Aber das Arbeiten selber ist entseelt dadurch, weil ich bei einer Tätigkeit, die ein Umzu ist, nicht unbedingt körperlich-geistig anwesend sein will, weil es uninteressant ist. Und damit ist das Glück oder die Zufriedenheit auf tragische Weise aus unseren beruflichen Feldern zum nicht geringen Teil verschwunden. Falls sie jemals dort war, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Vorfahren, die von 12, 14 Stunden täglich arbeiten mussten, das als Glückseligkeit empfunden haben. Also das war wiederum fast eine Sklavenarbeit, wenn man ein paar Eliten mal absieht. Aber das heißt, dass wir trotzdem mit unserem Bewusstsein oder Wissen doch uns der Sache hätten nähern können und auch heute nähern können, indem wir zufriedener sind im Vollzug dessen, was geschieht. Und damit die Antwort, Handlung und Haltung fallen ins eine.
Mindful Moment. Es gibt vermutlich gar keine objektiven Zustände, die Glück verheißen oder Glück produzieren, sagt Alexander. Vielmehr entsteht Glück aus dem wirklichen Sein. Gerade jetzt um die Feiertage herum, zu denen es oft viel Hektik im Geschenke, Festtagsplanung und 24/7 Beschallung durch Werbung und Sonderrabatte gibt, wirkt so eine Aussage doch fast ein bisschen ketzerisch. oder vielleicht eher befreiend? Alexander schlägt vor, statt eine Sache zu tun, um die nächste zu bewirken, könnte es vielleicht viel förderlicher für das individuelle Glücksempfinden sein, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun. Das kann sich auf das Zusammensein mit bestimmten Menschen genauso beziehen wie das Ausüben unserer Arbeit. Was könnte das also für dich bedeuten? Wann warst du das letzte Mal wirklich präsent und glückserfüllt? War es eher ein Moment des Seins oder doch eher das Ergebnis eines erreichten Meilensteins? Vielleicht magst du ja einmal einen Moment reflektieren, was wohl für dich langfristig erfüllender war.
Wie stehst du dann zu dem, was so Neurowissenschaften sagen, dass ja Glückszustände bei Menschen halt dadurch charakterisiert sind, dass eben bestimmte Botenstoffe, Dopamin, Serotonin, was auch immer, ausgeschüttet werden? Das ist ja eigentlich dann genau dieses emotionale Empfinden, das du gerade eben angesprochen hast, richtig?
Ja, es soll von mir Neurologe Professor Tobias Esch, der sehr viel Glücksforschung betreibt, ist in Deutschland auch und weltweit dafür anerkannt, spricht ja auch in den Untersuchungen natürlich von sehr komplexen körpereigenen Belohnungssystemen, die ja eine ganze Reihe von körpereigenen Drogen produzieren, die uns in bestimmte Zustände versetzen. Aber das ist ja nicht schlimm, dass es so ist. Das heißt, dass wir vieles heutzutage auch auf eine Neuroebene runterbrechen können, sage ich jetzt einmal erweitert, bis in unser Verständnis, erklärt das Ganze trotzdem nicht. So wie wir auf Gene zurückkommen, wir wissen aber trotzdem nicht, warum das Ganze so ist und nicht ganz anders. Und das erweitert, wie gesagt, mein Verständnis ein bisschen und entmystifiziert es ein bisschen in dem Sinne, dass man nicht so schnell in so esoterische Erklärungen reinfällt, wo wir über Jahrhunderte gesteckt sind oder stecken geblieben sind, zunächst einmal. Aber es lüftet das Geheimnis noch nicht. Das ist ja nicht schlimm, aber ich hoffe, dass es noch komplexere Zusammenhänge klarer werden, wie viel es vermutlich miteinander zusammenhängt und was beurteilt. Aber es scheint so zu sein, eben, dass bestimmte Botenstoffe oder von mir aus Systeme in uns unter bestimmten konditionierten, das heißt erzogenen Verhältnissen aktiviert werden, nicht an sich. Wie ich gesagt habe, also wenn ich dem Sechsjährigen die Million vererbe, dann werden da, was weiß ich, Oxytocin oder Ähnliches mehr vermutlich weniger gepumpt werden, als wenn ich ihm ein Eis schenke.
Lass uns nochmal theoretisch durch das gehen, was du gerade sagtest. Aber ich will es versuchen, noch ein bisschen greifbarer zu machen. Also wir waren zuallererst bei dem Terminus von Glück. Du bist so ein bisschen auf die Wortherkunft zu sprechen gekommen. Wir haben uns auch im Vorfeld damit beschäftigt, rein etymologisch Glück. Gelücke von dem althochdeutschen Wort kommt von, also gelingen, wenn eine Sache gelingt, wenn eine Sache quasi so ausgeht, wie wir sie zum Ziel gehabt haben. Ja, das heißt, wenn die Art und Weise, wie wir die Realität wahrnehmen, unsere Wirklichkeit mit unserer Erwartungshaltung korrespondiert. Das scheint das zu sein, was die Mehrheit der Menschen unter dem versteht, was sie dann letztendlich glücklich macht. Das Ganze hast du darum ergänzt, indem du gesagt hast, da müssen wir vielleicht vorsichtig sein. Vielleicht ist es eher tun um der Sache willen, also wo wir komplett in dem aufgehen, was wir tun. Und du hast die Sinnhaftigkeit mit in den Raum gestellt, dass quasi der Mensch versteht, welche Wirkung sein Tun hat, bezogen auf sich selbst, aber vielleicht auch auf sein erweitertes Umfeld, also ob er vielleicht einen Beitrag leistet zu einer Welt, in der wir alle vielleicht ein bisschen mehr leben möchten. Ich würde gerne mit dir über diesen Punkt rund um die Erwartungshaltung sprechen, weil das ja auch ein Aspekt ist, der im Zen sehr intensiv behandelt wird oder zumindest mal ein Thema ist, mit dem sich wahrscheinlich viele Menschen auch an dich richten. Wir sind immer dann glücklich oder haben das Gefühl, wenn unsere Erwartungshaltungen erfüllt werden. Gleichzeitig spiegelt das hier nicht die Wirklichkeit wider. Also wie gehen wir damit um? Können wir überhaupt sagen, es ist der richtige Weg, unser Glück daran festzumachen, dass das Leben sich so entwickelt, wie wir uns das wünschen, oder sind wir da in der Einbahnstraße?
Na gut, du hast das sehr radikal, also jetzt polarisiert formuliert, und in der Polarisierung jetzt bleibend, falls das so wäre, würde ich eher dazu tendieren, dass wir in der Sackgasse stecken. Mit folgender Begründung. Wenn du das Glück definierst als die Übereinstimmung meiner Vorstellung mit einem Umstand, was weiß ich jetzt, das Wetter entspricht meiner Vorstellung oder das Essen meiner Vorstellung oder die Beziehung meiner Vorstellung und so weiter und so fort. Und ich bin dadurch glücklich. Dann werden viele von uns ja schon länger Zeit glücklich sein müssen, da viele von uns zumindest in Europa in den letzten Jahrzehnten die Chance gehabt haben, im Unterschied zu früher, eine ganze Reihe von Vorstellungen zu entwickeln und davon eine ganze Reihe in Erfüllung zu bringen. Ist unbestreitbar so. Komischerweise, selbst wenn das Glück sich im Moment der Übereinstimmung eingestellt hat, dauert es komischerweise nicht zu lange. Ich habe von vielen Sachen in meinem Leben geträumt oder mir vorgestellt. Ich komme aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Ich bin aus Polen geflohen als Jugendliche und so weiter. Und was ich mir so alles vorgestellt habe, davon habe ich viele sehr schnell erreicht. Es war aber überhaupt nicht befriedigend. Also auf Dauer. Also nicht mal Dauer, weil das sehr kurz war. Nur gut, und was jetzt? Ich möchte dich auf etwas hinweisen, was in dem Zusammenhang interessant ist, weil so wie die Definition des Glückes von dir dargestellt worden ist, so wird auch zum Teil im Buddhismus das Leiden definiert. Nämlich Leiden ist, wenn das, was ist, mit dem, was ich gerne hätte, nicht übereinstimmt, dann leidet man. Und dann hätten wir jetzt die entsprechende Ergänzung zum Glück. Wie ihr alle wisst, macht sich der historische Buddha auf den Weg, das Leiden zu verstehen und zu beheben. Er interessiert sich wenig für metaphysische Fragen, sondern woher kommt das Leiden, wie hebe ich es auf und wodurch? Da alles Leiden ist, seiner Ansicht nach, und zwar deswegen, weil egal was ist, es ist vergänglich, es ist begrenzt. Also auch wenn es gut ist, wird es vergehen, und wenn es nicht gut, dann fehlt es. Also so rum und so rum sind wir zum Leiden verurteilt, seiner Meinung nach. Und dann sucht er ja nach der Möglichkeit, wie man da rauskommen kann. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes, was du ja angedeutet hast und was bis heute auch für viele von uns, die sich auf die Sinnsuche machen, auf Glückssuche machen, auch auf spirituelle Wege machen, leider als unerfüllt bleibt. Nämlich, wir machen uns eine Vorstellung von dem, wie es sein sollte, und glauben, einen entscheidenden Einfluss auf das sogenannte Leben zu haben, damit es so spielt, wie ich es gerne hätte. Dass dieses Vorhaben per se nicht nur zum Scheitern verurteilt ist, sondern eigentlich der Ausdruck des Leidens ist, wurde eben vor 2500 Jahren erkannt. Das heißt, ich setze mich, beziehungsweise noch nicht mal bewusst, sondern ich setze verschiedene Erlebnisse, mit denen ich mich identifiziere, alle davon sind konditioniert und gesellschaftlich auch letztendlich mit verursacht, also konditioniert. Und dies sind beständig der Maßstab dafür, wie die Wirklichkeit jetzt sein sollte. Nun, da gibt es mehrere tragische Sachen dazu zu sagen. Die leichtesten sind, dass egal was ich mir vorstelle und egal was er ist, selbst wenn es erfüllt wird, kommt der nächste Gedanke N plus 1. Also ich kann mir zu jedem Zustand einen besseren vorstellen und zu jedem Zustand auch einen schlimmeren, also eine Gefahr. Habe ich kein Geld, wünsche ich es mir. Habe ich es aber, habe ich Angst, dass es verliert, Inflation, was auch immer. Das heißt, es gibt keinen Zustand, der von Dauer wäre, was wir vorher schon sagten, weil vermutlich gar keine Substanz an sich existiert. Die Suche nach Glück als etwas von Dauer ist sehr schnell erkannt worden als völliger Unsinn, beziehungsweise sogar als die Quelle des Leidens. Der zweite Punkt ist, in dem Moment, warum das als Quelle des Leidens gesehen wurde und wird, in dem Moment, wo ich jetzt mit euch sitze und spreche, mir aber im Hinterstübchen vorstelle, hoffentlich geht das Gespräch schnell zu Ende, beispielsweise. Dann stelle ich mir unter Umständen was für mich Angenehmeres vor, also einen glücklicheren Zustand. Was passiert aber? Ich habe ihn noch nicht, und das, was ist, wird dadurch zum Leid. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir was Besseres vorstelle, habe ich sofort das, was ist, als nicht gut genug klassifiziert. Und das ist ein sehr, sehr, sehr tragikomisches Hase-Igel-Spiel. Mit jedem Versuch, es besser zu haben, habe ich den Ist-Zustand als nicht gut genug dargestellt. Das klingt alles sehr gut in unserer, sage ich jetzt mal, zum Teil katholisch weniger, aber schon fast protestantischen Gesellschaft, wo das Individuum als verantwortlich und für seine Taten verantwortlich und leistungsfähig stehen muss und so weiter vor. Wir sind in vielen Kulturen, mittlerweile auch des Ostens, in einen sehr komplexen Selbstverbesserungstrieb geraten. Den verkaufen wir uns je nachdem, manchmal ein bisschen weicher und schöner, naja, ich entwickle mich. Das ist ja nicht nur verbessern, aber ich entwickle mich, ich entfalte mein Potenzial, ich suche nach dem und jenem. Aber wenn man genauer schaut, so ist die Zufriedenheit und die Ergebnisse eher gering. Vermutlich deswegen, erstens, weil selbst wenn sie kommen, nicht von Dauer sind, aber der Ist-Zustand wird dadurch immer als unzureichend gesetzt. Und er ist immer schon da. Das heißt, jeglicher Wunsch birgt die Gefahr, das Jetzige als nicht gut genug abzustempeln. Und das ist tragisch. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir sagen können, die Gefahr ist riesig, dass wir im Namen des Glückes eigentlich Unglück produzieren.
Ist es im Namen des Fortschritts oder im Namen des Glückes?
Zunächst einmal im Namen des Glückes. Da müssen wir auf Fortschritt müssen wir nochmal gucken, aber selbst der, es gibt in alten buddhistischen, auch in Zen-Schriften, genügend Beispiele dafür, dass das, was wir meinen zu verbessern, oder dass die Verbesserung kostspieliger und problematischer ist, als das, was wir eigentlich damit beheben wollten. Und zwar nicht immer kurzfristig, sondern mittel- und langfristig. Ich glaube, wir leben heutzutage sehr gut in einer Gesellschaft, die sehr vieles erreicht hat und glaubt, sehr vieles verbessert zu haben. Und es fühlt sich zunächst einmal auch so an. Gleichzeitig werden wir zumindest in den letzten 3 Jahrzehnten und in den letzten 2 oder 1 Jahrzehnt immer deutlicher bewusst, dass die Preise für viele dieser Verbesserungen weitaus höher sind, als wir uns jemals vorgestellt haben. Und ob wir bereit wären oder überhaupt in der Lage sein werden, diese zu zahlen, sei sehr, sehr, sehr dahingestellt.
Woran misst du das?
Na, nehmen wir mal nur die Vorschläge, die wir uns alle gemacht haben, was ein einigermaßen wohlstandsgegebenes Leben bedeutet. Und nehmen wir die damit wohl wahrscheinlich nicht abzustreitende Klimakrise. Das heißt, vieles, was wir an Verbesserung uns gegenseitig leisten, war sehr, sehr, sehr wünschenswert und gut gedacht. Also jetzt im Sinne von, das wird doch besser, wenn jeder eine Heizung hat, wenn jeder vielleicht ein Auto haben könnte, wenn wir dies und jenes haben könnten. Das war einleuchtend und wir wünschten uns gegenseitig, dass es möglich sein kann, wenn man das nur alles richtig verteilt und ein bisschen günstiger macht und so weiter und so fort. Und das ist auch geschehen. Nicht nur die Eliten konnten das machen, sondern es können sehr, sehr, sehr viele Menschen es machen. Und heute wissen wir, wenn es alle machen würden, dann kollabiert die Welt. Weil die Ressourcen schlichtweg nicht reichen und das, was das an Nebenwirkungen produziert, nicht unerheblich ist, um es nicht zu sagen, dass es uns von der anderen Seite zerstört. Und zwar so bedrohlich, dass das nicht mehr ohne weiteres wegzuwischen ist. Das heißt, dieser Glaube, der lange Zeit in vielen Kulturen vorherrschend war, die Welt besteht aus Einzelwirklichkeiten, von denen einige gut sind und einige schlecht sind und man kann die Schlechten weglassen und sich nur auf die Guten konzentrieren, beziehungsweise sogar die Schlechten bekämpfen und das Gute bleibt bestehen, dass dieses nicht korrekt ist.
Weil wir immer in der Wechselbeziehung stehen?
Einmal das. Nicht nur wir stehen, sondern alles ist in der Wechselbeziehung und die Trennung ein künstliches Gebilde unseres Verstands und unserer Emotionen ist. Ich gebe dazu ein Beispiel aus dem Evangelium und Jesus. Ihr kennt vielleicht dieses Beispiel, wo Jesus eine Metapher benutzt, wo er sagt, da ist ein König, der Land besitzt. Und nachts kamen die Feinde und säten Unkraut. Dann kamen die Diener zum König und sagten, lass uns das Unkraut rausreißen. Und was antwortet der König? Nein, lasst es stehen, denn indem ihr das Unkraut rausreißt, reißt ihr das Gute mit raus. Das ist eine nicht uninteressante Denke, die seltenst bei uns bis heute ankommt, da wir bipolar denken. Und bipolar heißt eben schwarz-weiß oder gut-schlecht und das ist schlecht. Also wir bekämpfen das Schlechte und glauben, das Gute bleibt übrig. Und das scheint nicht zu stimmen. Eben aufgrund der Komplexität der Wechselbeziehung von allem.
Das bedeutet, je mehr wir das Gute wollen, umso mehr verstärken wir auch das Böse?
Ja.
umso mehr wir den Frieden wollen, umso mehr erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit auf Krieg?
Im bestimmten Sinne ist das nun wirklich Goethes Faust. Ich bin ein Kalifornier, der stets das Böse will und stets das Gute schafft. Also um es mal umgekehrt zu sagen, von Bösen her, also bei Mephistopheles im Faust. Aber das ist das Ergebnis eines ganz anderen Einblicks in die Komplexität der Wirklichkeit. Das bedeutet nämlich, je besser ich werden will, umso schlimmeres Selbstbild habe ich von mir, von dem ich mich ja unterscheide, sonst geht das ja gar nicht. Ich muss ja in Bezug zu etwas Schlechtem besser sein. Zu was denn sonst? Das Beste existiert ja nicht an sich, sondern immer nur im Vergleich zu. Das heißt, das trägt sich ja mit. Und das ist ja nicht uninteressant, dass dieser Wettbewerb gleichzeitig das andere nicht nur nicht, sag ich jetzt einmal, überwindet, sondern mit kreiert, sonst würde das gar nicht existieren. Ich sag jetzt mal so, du oder ich oder wir haben nur dann Erfolg, wenn jemand nicht Erfolg hat. Ich habe nur dann gewonnen, wenn jemand verloren hat. Ich kann nicht an sich gewinnen. Es muss einen Verlierer geben, damit ich als Gewinner dastehe. Sonst stimmt die Eingrenzung des Begriffes und der damit versuchten Tat oder sonst was, wäre das nicht möglich.
Wie kann uns diese Einsicht dabei helfen, mehr Lebenszufriedenheit für uns zu entwickeln?
Tja, das ist eine der großen Gretchenfragen, die bis heute auch in vielen buddhistischen Kreisen nicht, sage ich jetzt einmal, ohne weiteres als Statement darstellen, du machst das und das und das und dann wird es. Sondern es ist eine immer wieder das sogenannte Erwachen ist ein ständig stattfindender Prozess. Schaut genau hin. Und einer der Hauptpunkte scheint zu sein, dass wir uns zu schnell, unbewusst und erzogenermaßen gelernt identifizieren und glauben, die Welt ist so, wie ich sie mental und emotionell wahrnehme. Ich sage jetzt ein Beispiel für die Zufriedenheit oder das sogenannte kleine Glück. Viele von uns kennen ja das Spiel Mensch, ärgere dich nicht. Da ist schon was Interessantes im Titel, nämlich Mensch, ärgere dich nicht. Es dauert aber nicht mehr als 3-4 Minuten und du ärgerst dich. Obwohl es im Titel steht, du sollst es nicht tun. Nun, die große Frage ist, warum ärgerst du dich bei Mensch, ärgere dich nicht?
Weil die Dinge anders laufen, als ich mir das wünsche.
Auch, aber das ist schon später. Was ist der Hauptpunkt, der den Ärger ermöglicht?
Ich selbst und meine Erwartungshaltung?
Ich will nicht verlieren.
Nein. Etwas ganz Witziges. Die Identifikation mit der Figur. Hm. Du sagst nämlich, du hast mich geschmissen. Hm. Das ist ein total verrückter Moment. Du hast mich geschmissen. Ich habe gewonnen. Es dauert einen Bruchteil der Sekunde und du sagst, das bin ich. Die Figur. Und dann läuft das schon. Dann ist es vorbei. Die Identifikation führt dazu, dass du sagen kannst, okay, ich versuche zu gewinnen. Du kannst auch aber sehr moralisch werden oder ethisch entwickelt und sagen, ja, ich könnte dich schmeißen, ich tue es aber nicht. Weißt du, dann wirst du irgendwie großzügig oder sonst irgendetwas. Whatever. Aber das Spiel läuft schon und du wirst da drin nicht wirklich grundsätzlich und von Dauer zufrieden sein können. Das geht per se nicht. Deswegen ist es ganz interessant. Und dann haben wir auch noch den Moment von irgendwelchen religiösen oder spirituellen Bewegungen, wo du dann den Würfel nimmst und jetzt eine 4 oder sowas. Ja, möge das passieren und ich mache irgendein magisches Zeichen und dann kommt das, was ich mir wünsche, nämlich, dass meine Vorstellung in Erfüllung geht, damit ich als Sieger zufriedener bin. Das, auf was Shakyamuni vor allem Zen hinweist, ist die Fähigkeit zu unbewusster Identifikation. Das ist übrigens bei Meister Eckhart sehr ähnlich. Die Fähigkeit zu unbewusster Identifikation täuscht eine Realität vor, die es eigentlich so gar nicht gibt. Deswegen ist das Erwachen nicht, ich bin dir so nett und schmeiß keinen mehr oder ich muss gar nicht gewinnen, sondern das Erwachen ist zu merken und wirklich mit Haut und Knochen zu realisieren, die Täuschung, die eine Identität mit sich hervorbringt. Im Kreieren der Wirklichkeit als etwas Statisches oder Substanzielles. Das ist der Wesenskern des Erwachens im Chan und Zen. Übergehen wir das, läuft die Sache, je nachdem, wie wir spielen, dann richtig mit Beleidigung oder sonst irgendetwas. Und um es noch interessanter zu machen, sage ich jetzt mal mit dem Spiel Monopoly, weil das ja ein bisschen komplexer ist. Dann glauben 5 Personen am Monopoly-Tisch, na gut, wir haben uns jetzt geärgert, du hast die Straßen und dies und jenes und bist reich geworden. Naja gut, ist ja nur ein Spiel gewesen. Und am nächsten Tag gehst du dann wirklich zum Notar und kaufst dir von mir aus eine Wohnung und glaubst, das ist jetzt Wirklichkeit. Das ist aber keine Wirklichkeit. Das ist genau Monopoly-Spiel, nur ein paar Millionen Leute spielen daran und glauben, dass der Zettel, wo 100 steht, wirklich was wert ist. Und im Katasteramt irgendwelche Striche oder sonst irgendetwas, das ist wirklich deins und meins. Aber das ist auch nur eine, sage ich jetzt mal, eine Form von Identität und der damit zugeschriebenen verschiedenen Weisen, die gesellschaftlich mitgetragen werden, als wenn sie fix und, sage ich jetzt mal, substanziell reell sind, sie aber nicht. Es gibt zig Gesellschaften, die sich schließlich einfach anders organisieren und andere Identitäten haben. Und unsere dominiert natürlich jetzt weltweit die Geschehnisse, aber das heißt noch lange nicht, dass sie die einzige ist oder beste oder sonst irgendetwas. Das, was Shakyamuni und vor allem die anderen erkannt haben, und Shakyamuni, also der historische Buddha vor allem, war, dass wir uns in der Annahme der Wirklichkeit irren. Und das ist total faszinierend. Und viele Personen lesen auch und hören das, was da von ihm gesagt worden ist, nämlich, ihr müsst nicht die Sachen wieder begehren oder gegen sie sein. Und dann versucht man moralisch irgendwie bescheidener zu sein, nicht zu hassen und nicht begehrlich zu sein. Das kann man so machen, nur man möge die 2 Sätze, die er vorher gesagt hat, auch noch lösen. Und da steht nämlich, wir sind begehrlich oder abweisend aus Unwissenheit über die Beschaffenheit der Wirklichkeit. Das heißt, der Hauptpunkt ist die Unwissenheit. Das heißt, wir glauben wirklich, ich bin der Knobel. Und das ist etwas total Verrücktes.
Wie hilfst du Menschen, diese Identifikation aufzuheben? Und stärker in die Akzeptanz zu finden. Weil ich meine, also für mich steckt in dem, was du sagst, auch die Aussage drin, je eher wir uns damit zurechtfinden, wie die Dinge sind, happiness is a function of accepting what is, umso eher können wir gelassen und spielerisch durchs Leben gehen. Wie hilfst du Menschen dabei?
Ich erlaube mir mal nur eine Bemerkung. Das Wort Gelassenheit, weil du das gerade verwendest, kommt von Meister Eckhart. Er hat es erfunden. So geht man davon aus, Meister Eckhart, das Wort Gelassenheit, für das Beschreiben bestimmter Haltung. Die Haltung ergibt sich aber nicht, dass ich etwas akzeptiere, sondern dass ich einsehe, wirklich als eine Form von, sag ich mal, umfangreiche Einsicht, nennen wir es mal Erfahrung, dass ich einsehe, dass es gar keine Substanz an sich gibt. Auch meine nicht. Damit meine ich, dass nicht ich bin derjenige, der hier was zu akzeptieren hat oder nicht, sondern dass es immer nur das So-Sein gibt. Und dann ein Kommentar. Mein Ich ist eine Art von Kommentar, Fußnote dazu, aber nicht der Hauptakteur. Wir finden als Ich immer schon, was man heute neurobiologisch weiß, immer schon zeitlich versetzt statt. Wir sind nicht die Akteure, die auf der Bühne sind, wir sind eher die Journalisten, die dann reingelassen werden, wenn es schon gelaufen ist.
Was du damit meinst, ist, wir machen eine Erfahrung, dann kommt die Interpretation der Erfahrung. Die Interpretation der Erfahrung ist aber immer nachgelagert zur Erfahrung. Deswegen kann die Interpretation nie zeitgleich stattfinden. Was bedeutet, die Interpretation ist nicht die Erfahrung?
Es geschieht, was geschieht. Im Moment des Geschehens gibt es noch kein Ich. Weil das Ich unter anderem das Ergebnis des Denkens ist. Unter anderem das Ergebnis des Denkens. Nicht dem Denken vorausliegend. Das übersehen wir sehr häufig. Wir meinen, wenn ich den Satz sage, ich denke mir etwas, dann setze ich das Ich als ursächlich fürs Denken voraus. Ich denke mir was. Das wäre das Ich unabhängig vom Denken möglich. In der buddhistischen orthodoxen Tradition ist dies nicht als korrekt gesehen worden.
Ist ja eigentlich wie Kant, das Ding an sich, ne? Also letztendlich die.
Es gibt minimale Übereinstimmung mit Kant, mit Hegel schon ein bisschen mehr vielleicht. Aber was anderes ist nämlich interessant, die Entwicklungspsychologie der letzten Jahre. Wenn du sagst, ich bin geboren worden und dann kommt ein Datum, wo das Säugling den Mutterleib verlässt, dann stimmt der Satz, ich bin geboren worden nicht. Denn da ist noch kein Ich da. Das ist ein Säugling. Säugling wird dann komplexen Wechselwirkungen ausgesetzt, so dass es mit, also Laute zu Ereignissen zuordnet, also Sprache. Dann werden die Laute von den Ereignissen abstrahiert, ineinander bezogen, also komplexere Form von Sprache und reflexiv benutzt, denken. Und dann benennt sich dieser Prozess selber in Wechselwirkung mit anderen als ich. Aber dazu braucht das Kind im Schnitt 2 Jahre. Das heißt, das Ich ist das Ergebnis dieses Prozesses und nicht die Voraussetzung. Zu sagen, Peterchen lernt sprechen, stimmt vorne und hinten nicht, weil da kein Peterchen drin ist. In der Vorstellung der Eltern, aber nicht im Säugling.
Aber ist das nicht ein Primat des Geistes? Und dass es sagt, das Ich machst du damit ja rein an der Fähigkeit zu denken und zu wissen fest. Und was wäre, wenn ich aber das sozusagen komplett unabhängig davon definieren würde und rein, jetzt sage ich mal, den Akt der Befruchtung nehme und damit entsteht ein Ich, weil das, was dann kommt, zumindest zum X% angelegt ist. Ja, es ist noch nicht das komplette Etwas, aber dieses Ich ist dann eben auch ein wandelbares Ich.
Ich würde dem nicht zustimmen. Du weißt nicht bei einem Säugling, wie der nächste Schritt sein wird. Und du weißt nicht, ob sich ein Ich entwickeln wird oder eine Reflexionsstruktur entwickeln wird, ob das jemals sprechen wird können und so weiter und so fort. Dass es statistisch gesehen häufiger dazu kommt, entscheidet nicht über den Einzelfall. Und umgekehrt auch, ich will nur hinweisen auf unsere Selbstverständlichkeit bestimmter Voraussetzungen, die vermutlich, also zumindest ich vertrete jetzt mal ein bisschen das Zen, die mit großen Fragezeichen zu versehen worden sind schon vor 2500 Jahren. Nämlich, wenn du dann später von mir aus ein bisschen Demenz und Alzheimer bekommst, dann sprechen wir weiterhin, ja, ich habe jetzt Demenz oder mein Großvater hat Alzheimer. Das stimmt aber nicht. Nicht, dass ich hat Demenz, sondern durch bestimmte Wechselwirkungen kommt die Ich-Repräsentanz nicht mehr zustande. Das Ich bleibt nicht bestehen und hat was, sondern es kommt zu einem ganz anderen Selbstrepräsentanz, wie das immer Ich noch definiert wird. Und das haben wir in unserer Kultur überhaupt nicht mehr. Wir haben keinen kongruenten Ich-Begriff, der von mehreren Fächern überhaupt geteilt werden könnte und geteilt wird.
Alexander, kannst du vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer deine Beschreibung davon wiedergeben, was du als Ich bezeichnest, was vielleicht das ist, was das Selbst ist, der Körper? Also wie ich dich verstanden hatte, sagtest du, naja, es kommt quasi erstmal ein Körper zur Welt und der Verstand entwickelt sich im Laufe der Zeit. Wir identifizieren uns mit unserem Verstand, / Ego, und glauben irgendwann damit zu verschmelzen, verstehen aber nicht, dass der Körper letztendlich schon davor da war. Gleichzeitig scheint es aber auch so zu sein, dass es ja eine Ebene drüber gibt. Also eine Ebene, die erkennen kann, ich habe ein Ich und ich habe einen Körper. Das heißt, wir sind hier schon auf 3 verschiedenen Ebenen unterwegs. Das war jetzt meine Wiedergabe von dem, was ich in das, was du sagtest, hineininterpretiert habe. Aber kannst du uns da nochmal so ein bisschen abholen, wie du diese verschiedenen Ebenen für dich siehst?
Ich denke nicht so sehr in Ebenen, also mit Verlaub. Ich fühle mich jetzt nicht so ganz bisschen wiedergegeben. Es ist ja nicht so erst der Körper und dann. Die Gedanken sind körperlich. Das heißt, was auch immer neuronal passiert, das ist alles körperlich. Der Gedanke ist ja nicht der Gedanke und dann oder erst vorher irgendwas und dann später irgendwas, sondern ab einem bestimmten Moment ist vermutlich eine körperliche, nenne ich jetzt mal, weil man das vielleicht messen könnte oder sehen könnte, so verstehen wir Körperlichkeit zunächst einmal immer noch als etwas, wie auch immer, Greifbares, Messbares. Und erst wenn bei bestimmter vermutlich neuronaler Fähigkeit oder Vernetzung, Verknüpfung entsteht so etwas wie Sprache oder Selbstrepräsentanz. Aber das ist ja nicht so, dass das Ich dann da ist als etwas an sich, sondern das Ich entsteht ständig von Augenblick zu Augenblick. Das ist eine ständige Selbstrepräsentanz, die von dem System, von unserem komplexen System, ständig neu in komplexester Weise mit entworfen wird. Das ist nichts Fixes.
Das ist korrekt, aber es ist ja gleichzeitig auch erwiesen, dass ein Baby erst ab dem 1., 2., 3. Lebensjahr, ich denke irgendwann zwischen dem 1. und dem 2. Lebensjahr, anfängt, eine gewisse Form des Selbstbildes und damit des Egos zu entwickeln. Deswegen hatte ich versucht, diese Unterscheidung zwischen Körper, und dann kommt irgendwann das Bewusstsein um den Verstand.
Ja, ich verstehe es, aber das haben ja viele andere Lebewesen ja auch, und sehr komplexe Formen von Selbstbild. Das ist keine menschliche Errungenschaft, so müsste man heute, also meines Wissens sagen. Also Selbstbilder gehören zu vielen Lebewesen mit dazu, und zwar sehr komplexe Formen. Auch Sprache, auch was wir noch vor 20, 30, 40 Jahren gedacht haben, dass wir zu viele Einmaligkeiten haben, verwischt sich heute, da wir bestimmten Lebenswesen überhaupt nicht mehr Bewusstheit absprechen können, so wie wir das sehr eingebildet mal gemeint haben. Also das scheint komplexer zu sein. Aber nochmals, also wenn ich jetzt das Wort Ich benutze, dann ist das, sage ich jetzt einmal, eine Art von sehr hochentwickelter Selbstrepräsentanz, vielleicht sowas. Also eine hochentwickelten Selbstrepräsentanz, aber keine Substanz. Und die ist das Ergebnis komplexer Wechselwirkungen von Moment zu Moment. Das bedeutet, ich könnte auch eben, ich bekomme einen kleinen Gehirnschlag und von jetzt auf gleich ist das weg. Das heißt, die Fähigkeit, genau das zu tun, eine Selbstrepräsentanz, eine Art von Haltung, Bezugspunkt oder sowas zu kreieren, ist sehr, sehr, sehr brüchig. Sehr komplex, hochwertig und jetzt nicht im negativen Sinne eines Egos oder sonst irgendetwas, sondern es ist eine verrückte Form, eine Daseinsweise mit verschiedenen neuen Bewusstseinsmöglichkeiten, die nur in dieser Form möglich sind. Wenn wir jetzt beide sprechen eben von Glück oder von Gerechtigkeit, dann sieht man das nicht auf der Straße, das ist kein Ding. Das ist nicht etwas, was man ohne weiteres objektiv an sich bestimmen kann. Das ist eben eine Form von geteilter Wirklichkeit einer bestimmten Gruppe. Und zwar so sehr, dass bestimmte Leute von außen das nicht mitteilen können, so sie anders organisiert sind, obwohl sie auch als Menschen und ich und sonst was unterwegs sein werden. Aber das entwickelt sich sehr, sehr, sehr komplex und bleibt meines Erachtens sehr brüchig. So brüchig, dass man in buddhistischen Kreisen, in den orthodoxen und im Zen, dem ich überhaupt, wie allen anderen Sachen auch, gar keine Substanz zuschreibt, sondern nur in den Hauptzutren, Herzutren und so weiter, das Ich ist das momentane Ergebnis von komplexen Wechselwirkungen. Das wird so gesehen, im berühmten Herzutra, Avalokiteshvara sieht nicht ein Ich an sich, sondern nur, dass alle komplexen Wechselbeziehungen auch nur nicht an sich sind, sondern auch die Zutaten zum Ich auch bedingt sind. Und dadurch überwindet er alles Leiden. Er überwindet ja nicht das Leiden, dass irgendein Ich was Besseres macht, sondern dass man vermutlich einsieht, dass wir uns zutiefst irren in vielen Annahmen über uns und die Wirklichkeit. Das ist ein Hinweis, den viele von uns jetzt auch noch und auch in spirituellen Wegen nicht gerne hören möchten, weil wir vom Ich ausgehen, dass durch irgendeine Form von Übung zu und Einsicht und Erleuchtung und Erwachen zu einem Zustand gelangt, der von Dauer ist und qualitativ per se besser ist als die davorstehenden.
Aber wäre das ein Weg dann zu dem Glück, ja, das eben nicht so vergänglich ist, wie das, dass ich sofort durch eine Vorstellung eines besseren Etwas wieder zunichte mache?
Das Wort Glück kommt im Sinn gar nicht vor. Es tut mir leid, aber das kommt nicht vor. Das ist ganz interessant. Bestimmte eben Ziele kommen im Sinn gar nicht vor, weil das nicht etwas ist, was fehlt und ich mache was und dann wird besser, sondern es ist ein sich bewusst werden, dass sich das Leben in der Komplexität als So-Sein jetzt ereignet. Die Teilung, ich etwas, mir fehlt, ich mache und dann wird es und so weiter und so fort, wird hier weitestgehend als eine irrtümliche Annahme über die Beschaffenheit der Wirklichkeit gesehen. Nicht als eine korrekte Voraussetzung für ein besseres Dasein. Viel verrückter.
Jetzt sind wir nun mal mit diesem Ego und unserem Verstand und unseren Erwartungshaltungen ausgestattet. Wie können uns die Erkenntnisse aus dem Zen dabei helfen, diese Themen zu überkommen, aber wie gelingt es quasi, die Erkenntnisse aus dem Zen alltagstauglich in unserer heutigen westlichen Welt umzusetzen, um mehr Lebenszufriedenheit zu erwirken?
Ganz egal, ob das westliche, östliche, frühere oder heutige ist. Also ich sage jetzt mal, in den grundsätzlichen Sachen hat sich nicht sehr viel geändert in den letzten 2.000-3.000 Jahren. Also ob wir jetzt auf dem Esel reiten oder mit dem Auto fahren, also die dazugehörigen Ärgernisse und sonst was sind die gleichen, glaube ich, geblieben. Die Wünsche und sonst was sind minimal anders. Also in grundsätzlichen Fragen glaube ich nicht, dass wir uns sehr, sehr, sehr geändert haben. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, dass diese Haltung im Alltag zu riskieren, ist nicht uninteressant, erfordert aber eine gewisse Art von Mischung aus Mut und Neugier. Das bedeutet, und jetzt kommen wir so ein bisschen mal zu bestimmten Zen, nenne ich es mal Übungen. Ich nenne es Übungen, weil vielleicht das Wort Übung wieder problematisch ist. Übung bedeutet, ich kann nicht etwas, dann lerne ich und dann kann ich's. Die Gegenwart ist aber die ganze Zeit. Ich kann sie nicht lernen. Ich kann sie auch nicht einüben, weil sie sonst Zukunft wäre. Ich kann nicht das, was ist, lernen, weil es schon ist. und weil ich es bin. Das heißt, das ist einer der wichtigsten Paradoxe im Zen. Das heißt, man erwacht inmitten von der Wirklichkeit. Man sieht ein, man erfährt, dass es vielleicht anders ist. Und wie tut man es? Also ein mögliches Beispiel. Kommst nach Hause aus der Arbeit und setzt dich mal hin aufs Sofa, fährst nochmal dein PC hoch und ist Wochenende, guckst dir nochmal die Mails und dann hast dich verabredet für Freitag, Samstag, Sonntag und alle drei Verabredungen sind plötzlich abgesagt worden. So, und jetzt bleibst du weiterhin sitzen und spür mal nach, was passiert. Es kann sein, dass du verärgert bist, dass du traurig bist und so weiter und so fort. Und je nach Gefühl und Zustand, in dem du jetzt bist, wird dein System dir verschiedene Impulse anbieten, wie du damit so umgehen kannst. Rufst du vielleicht jemand anderen an oder beschimpfst erstmal die Leute oder überlegst, was du jetzt vielleicht doch noch machen könntest und so weiter und so fort. Tatsache ist zunächst einmal, dass es nicht so ist, Glück vorher, wie du es dir vorgestellt hast. Und plötzlich merkst du, dass deine Befindlichkeit wie deine ganze Identität nur an drei abgesagten Mails ziemlich aus dem Rahmen zu fallen scheint. Bevor du wieder zum Handy greifst, was anderes ausmachst oder was anderes planst, wäre der Vorschlag, sitzen zu bleiben und zu gucken, was passiert. Das ist sehr interessant. Also nur da zu sein, inmitten von dem, was gerade passiert.
Sorry, wenn du das nochmal konkretisierst, im Sinne von, wie ich mich emotional in dem Moment fühle?
Ja, du fühlst dich halt einfach von mir aus betrogen, beschissen oder sonst was um ein schönes Wochenende gebracht. Und du hast es dir vorgestellt. Und der damit verbundene Ärger zwingt dich, was zu tun. So, der Vorschlag im Sinn wäre, bleib trotzdem zu sitzen. Bleib einfach sitzen.
Anstatt zu handeln.
Ja, anstatt irgendwas zu machen. So. Ich sage jetzt mal nochmal provokativer. Du hast plötzlich am Wochenende nichts zu tun. Hattest vorher was vor und jetzt hast du nichts zu tun. Und das Angebot ist, mach nichts. Bei vollstem Bewusstsein und ganz wach. Dann könnte es passieren, also wenn wir das zulassen, dann könnte es passieren, dass erstmal eine verschiedene Achterbahn an Gefühlen da ist. Ja, und die haben was Besseres zu tun und ich bin ausgeschlossen worden und was auch immer. Und dann kommst du vielleicht in das Gefühl, ja, dann die können mich alle gerne haben. Also ich, das ist zum letzten Mal so und das kann nicht sein und so weiter. Ich breche diese Freundschaften ab. Und so. Nie wieder. Du wirst verschiedenste Gefühle haben, die zum Teil sehr wenig mit der Tatsache zu tun haben, warum dir vielleicht jemand abgesagt hat. Da kommen alte Kindheitssachen hoch und Verlassenheitsgefühle und nicht gesehen werden und was immer. Also Volksprogramm, was unser Leben so auch in der Erinnerung und emotionelle Erinnerung alles anzubieten hat, um die Situation jetzt einigermaßen zu interpretieren. Und zu jedem dieser Augenblicke entsteht diese Ich-Perspektive, so die Erklärung die kleine dazu. Je mehr wir sitzen bleiben und nicht Öl ins Feuer gießen, das heißt uns neue Sachen vorstellen, wie schlimm das Ganze ist und sonst was, kann etwas passieren, was uns manchmal unbekannt ist, nämlich, dass die meisten Empfindungen und Gefühle getriggert werden durch unsere Interpretationen und Vorstellungen. Nicht durch das, was ist. Denn dass jemand sagt, du, ich kann heute nicht, ist mir was dazwischen gekommen, muss nicht dazu führen, dass du Wut, Trauer, Ärger und sonst was empfindest. Als erwachsene Person zu hören, dass jemand nicht kann, kann sagen, oh schade, aber die ganze Plejade an Gefühlen hat mit dem jetzigen Augenblick weniger was zu tun, aber vermutlich mit der Erinnerung an andere, die dein System dir jetzt anbietet. Und die so schlimm sind, dass du in Aktion treten musst, so der Glaube. Deswegen ist das Sassen zunächst einmal im Sitzen bleiben eine Art von Entziehungskur, indem du schaust, ob du wirklich gleich stirbst und jetzt nicht jemanden anrufst. Ob dir die Decke auf den Kopf fällt und wenn ja, dann schau, wie das Ganze, wie der Putz abfällt und sonst was, wenn du jetzt weiterhin sitzen bleibst. Und es kann sein, dass sich vieles in der Wahrnehmung und in der psychosomatischen Wahrnehmung ändert, wenn es dir gelingt, da zu sein, inmitten von dem, wie es ist, anstatt wieder was zu machen, damit ein anderes Gefühl das vorherige übertüncht. Und das kann so weit gehen, manchmal schneller, manchmal langsamer, dass du plötzlich Zustände und Räume entdeckst, in denen das, was sich sehr beschissen angefühlt hat, plötzlich zu einem sehr sanften, offenen Moment führt. Mein Gott, plötzlich ist alles nicht so schlimm. Du sitzt da und sagst, na gut, Du hast noch nicht mal die Ich-Perspektive. Das im Prinzip ist ein simples, einfaches, atmendes So-Sein. Noch nicht mal mit einem großartigen, ich habe was geschafft und ich habe es überlebt oder sonst irgendetwas. Und diese, sage ich jetzt einmal, diese Haltungen inmitten von dem, was passiert, das passiert dann in Retreats oder wird ja, sag ich mal, wir begeben uns mal freiwillig und bewusst in solche geschaffenen Umstände, um mal zu sehen, wie es wirklich ist und auch das Nervensystem mal zu trainieren. Weil das ist eine sehr wichtige Sache, auch vielleicht für Zuschauerinnen und Zuschauer. Sassan und bestimmte, nenne ich jetzt mal, Haltungen, ist ein sehr komplexes Training des Nervensystems, anders mit seinen Vorgaben und gelernten und verschiedenen erinnerten Vorgaben umzugehen, als wie wir das gesellschaftlich lernen, indem wir bestimmte Gefühle durch andere ersetzen wollen, indem wir dann andere Sachen machen, produzieren, kaufen, damit ein anderes Gefühl hochkommt als das, was ist, weil wir glauben, ich halte es nicht aus. Und das stimmt nicht. Diese Gefühle sind häufig sehr kurzlebig. Und durch das Dagegensein werden sie nur perpetuiert. Das wird nur schlimmer. Als wenn wir sie lassen würden, ohne sie mit Gegenvorschlägen zu ernähren und am Leben zu halten. Wenn ich mich minderwertig fühle, je mehr ich dagegen machen möchte, umso mehr halte ich die Minderwertigkeit aufrecht.
Mindful Moment. Hast du jetzt vielleicht gedacht, interessante Idee, das mit dem Sitzen bleiben, das probiere ich bestimmt irgendwann mal aus? Keine Sorge, wir machen den ersten kleinen Test einfach mal gemeinsam. Wie wäre es wohl, wenn du dich einfach so sein lässt in diesem Moment, wahrzunehmen, welche Gedanken dir kommen, welche Gefühle auftauchen? Ohne etwas zu tun, um diese zu bearbeiten oder zu verändern. Wie bewertungsfrei könntest du wohl in diesem Moment deine Atmung beobachten? Vielleicht spürst du gerade auch Ungeduld oder Ärger oder Nervosität? Vielleicht denkst du auch so etwas wie, ach, ich sollte jetzt aber. Lass all das einfach mal vorbeiziehen, während du es ohne Bewertung wahrnimmst. Einfach mal die nächsten 10 Sekunden.
Wenn jetzt jemand nach dem heutigen Gespräch, weil wir werden natürlich nicht komplett das gesamte Spektrum des Zen abdecken können, mehr über die Philosophie von Zen sich damit beschäftigen möchte, welche erste Schritte könntest du jemandem empfehlen dahin?
Am einfachsten ist, bei befähigten Zen-Meisterinnen und Meistern eine kleine Zen-Einführung zu machen. Also wenn sich jemand das zeitlich ein bisschen leisten kann und finanziell ist es häufig kein großer Akt, eine praktische Zen-Einführung. Besser als lesen, das ist genauso, wenn du Hunger hast, dann würde ich dir eine gewisse Speise vorschlagen und nicht in ein Kochrezeptbuch. Geh da mal hin und sieh, wie sich's anfühlt. Und dann kannst du immer noch lesen. Wie bei uns auf dem Hof gut zu haben oder woanders auch, das ist alles kein Hexenwerk. Und du kannst das mal einfach erfahren. Zunächst einmal in bestimmten Kleinformaten, aber schmecken. Und das erleichtert jegliche Form auch persönliche Auseinandersetzung, weil man Erfahrungswerte hat.
Und wo können Menschen noch mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
Entweder auf der Webseite des Benediktushofes. Also wenn man meinen Namen googelt, dann gibt es auch einige Bücher, die ich geschrieben habe zu der Thematik und Retreats auf dem Benediktushof. Es ist eines der größeren Zentren, ihr habt es ja erwähnt, in Europa, wenn nicht das größte sogar, das sich diesen Fragen widmet. Und da sind alle willkommen, die sich auch dafür interessieren oder das mal auch schmecken oder kennenlernen wollen.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, lieber Alexander. Das war ein sehr tiefgehender Ritt durch ganz viele Themen und ich glaube, ich brauche noch eine Zeit, um die alle zu sortieren, aber ich fand es super spannend. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die Einblicke, für die Inspiration.
Dankeschön euch für die Einladung und für die guten Fragen, die natürlich sehr auch für mich inspirierend sind und ich muss mich auch immer wieder neu sortieren damit, weil die Fragen werden auch immer herausfordernder und Antworten sind wir, sind alles andere als eindeutig und leicht. Aber trotzdem direkt. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank.
Schön, dass du bei uns warst.
Ja, eine sehr philosophische Session heute, passend zur Jahreszeit fast. Und ich bin gespannt, was deine Key Takeaways sind, Kai. Für mich sind es heute tatsächlich zwei. Und zwar das eine, als er gesagt hat, es gibt nur ein Ich, wenn es ein Du gibt. Und eigentlich die Frage nach diesem Wer bin ich? Er hat sie nicht negiert, aber er hat eigentlich gesagt, naja, so relevant ist die vielleicht nicht, beziehungsweise es gibt vielleicht auch keine Antwort drauf. Das war seine Worte. Meine Worte, vielleicht ist die auch nicht so relevant, weil es eben nur ein Ich gibt, wenn es ein Du gibt. Und ich fand einfach diese Verknüpfung mit dem, was in der Quantenwelt, wie ich schon gesagt habe, passiert, sehr spannend, dass es letztendlich dort auch schon angelegt ist in der Form. Also die Parallelen sind einfach sehr spannend. Das Zweite für mich, etwas, was um den Glücksbegriff rumgeht, dass der eben nicht objektiv ist, sondern für jeden anders ist, für dich anders als für mich und für jeden unserer Zuhörerinnen anders. Und dementsprechend auch diese Überlegungen, wir könnten wissen, was andere Menschen vielleicht glücklich macht oder wie Glück für jemand aussieht, einfach weit hergeholt ist. Ja, und es kann eigentlich nur in der Innenschau kommen und nicht in dem Blick nach draußen. Das sind so für mich so neben vielen anderen, was sehr nachdenkenswert ist und was aber auch noch nachgedacht werden muss, die beiden Punkte, die ich da mal rausgesucht habe. Kai, was hast du dir rausgesucht?
Ja, das passt eigentlich ganz gut zu meinen Gedanken. Ich war auch erstaunt, dass er für sich noch keine Antwort auf die Frage, wer bin ich, gefunden hatte. Also auch gerade vor dem Hintergrund, dass er über Jahre hinweg eigentlich eine sehr intensive Forschung der Selbsterkenntnis beschritten hat und das tatsächlich so noch nicht für sich beantworten kann und sagt, ich weiß es nicht. Er hätte mich mal gefragt, wie er sich dabei fühlt, dieses quasi nicht zu wissen, ob das überhaupt mit irgendwelchen Gefühlen einhergeht oder ob es einfach so ist, wie es ist, ganz ohne Gefühle. Das bringt mich zum nächsten Punkt, das Thema der Erkenntnis darüber, dass das meiste, über das wir uns definieren als Mensch, unsere Herkunft, unser Job, unsere Hobbys, unser Lieblingsverein, dass wir das eigentlich gar nicht alles sind, sondern dass das letztlich eigentlich auch nur Labels sind, die uns beschreiben und dass damit eben auch gewisse Fallen verbunden sein können. Also was passiert denn mit meinem Selbstwert, wenn ich meine Rolle im Unternehmen verliere oder ich in Rente gehe, wenn mein Fußballverein absteigt oder ich ins Ausland ziehe, macht mich eine Green Card dann automatisch zum Amerikaner? Das sind alles schon sehr, sehr interessante Fragen. Etwas anfassbarer fand ich, wurde es, als wir über das Thema Glück gesprochen haben und über das Thema Umgang mit Gefühlen. Glück im Sinne von Aristoteles, Glück ist etwas, was geschieht, wenn man es seine Selbstwillen tut, was ja ganz eng auch zusammengeht mit den Flow-Momenten von Mihaly Csikszentmihalyi, wenn wir also voll in den Aufgaben aufgehen, in dem, was wir tun und dabei Zeit und Raum vergessen. Und das kann natürlich auch, wie ich finde, immer ein ganz guter Referenzpunkt dafür sein, ob die Arbeit, mit der ich mein Geld verdiene, zumindest immer wieder mal die Möglichkeit dieser Flow-Momente mit sich bringt oder nicht und dann vielleicht auch so eine Art Entscheidungshilfe sein kann. Und dann ganz praktisch und anfassbar die Übung wirklich ganz zum Schluss, sich einfach mal nur mit dem zu befassen, was ist, mit dem zu befassen, was wir auf Gefühlsebene empfinden, ohne direkt durch eine Handlung dazu verleitet zu werden, das Gefühl zu verändern oder die Situation verändern zu wollen, sondern einfach mal mit diesem Gefühl zu sitzen, weil das auch meines Erachtens nach eine sehr wichtige Kompetenz ist im Umgang mit den Steuerungen der eigenen Emotionen und einfach auch ein sehr positiver Verhinderer dafür sein kann, dass sich negative Emotionen nicht aufstauen, sondern entwickeln und dann eben quasi auch wieder von einem gehen, anstatt sich im Zweifelsfall über Zeit vielleicht in einer Art und Weise zu entladen, die nicht ganz so zuträglich ist für unsere mentale oder körperliche Gesundheit. Das waren meine Punkte aus dem Gespräch, Oliver.
Wunderbar. Vielen Dank, Kai, und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, fürs Einschalten. Und in 2 Wochen geht es wieder weiter. Und wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter, folgt uns und gebt uns auch gerne Feedback. Bis in 2 Wochen. Passt auf euch auf und alles Gute.
Werde CEO deines Lebens. Der Tea Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.